Wenn man jetzt zurückdenkt an die allerersten Ausprägungen von Göttlichkeit, also die allerersten Idole, wie wir sie nennen, das sind alles Frauen. Und das ist schon interessant, dass offensichtlich das Erste, was Menschen dann mit Göttlichkeit verbunden haben, eben genau dieses mütterliche Element gewesen ist. Und das in einer sicherlich auch damals eher männlich geprägten Gesellschaft.
Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
Das Weltenmuseum. Allein der Name ist Poesie, wie ein Gemälde. Caspar David Friedrich findet sich hier, der Liebling und Jubilar dieses Jahres. Ein Tagzeitenzyklus übrigens, der einzig komplett erhaltene. Paula Modersohn-Becker, Tilman Riemenschneider, Lukas Kranach, das Skelett eines Plateosaurus, lebendige Clownfische und Leguane, Faustkeil, Moorleiche, Sonnenscheibe und Kolonnenfiguren. Das Landesmuseum Hannover nennt sich Weltenmuseum, ist das größte staatliche Museum in Niedersachsen mit mehreren Themenbereichen und deshalb eben Weltenmuseum. Und in diesen Welten gehen wir heute auf Sinnsuche mit Dr. Katja Lemke, der Museumsleiterin des Landesmuseums Hannover. Schön, dass es klappt und dass ich Sie hier besuchen kann in Ihrem Museum.
Ja, herzlich willkommen bei uns.
Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören bei NDR1 Niedersachsen und gehe immer gerne auf Sinnsuche. Also diese vielen Themenbereiche, diese vielen verschiedenen Sammlungen, die Sie hier vereinen. Wie ist das, wenn Sie Kindern Ihren Job erklären müssen? Wie machen Sie das?
Ich sage vor allen Dingen, dass ich in einem Haus wohne mit ganz vielen Objekten und diese vielen Objekte erzählen ganz viele Geschichten. Und Kinder lieben Geschichten. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass viele Familien und viele Kinder hier bei uns regelmäßig zu Gast sind.
Haben Kinder und Erwachsene da irgendwie was voraus in der Begegnung, in dem Eintauchen in so einem Museum?
Die Kinder stellen ja andere Fragen als wir. Sie sind nicht so verkopft, sondern sie gehen einfach frisch und authentisch mit Fragen an Objekte, die uns vielleicht gar nicht einfallen. Und ich denke selbst gerne zurück, als meine Kinder klein waren und ich mit denen dann in Kirchen gegangen bin, in Museen gegangen bin, was die beobachtet haben, was sie gefragt haben, das hat mir wirklich auch die Augen neu geöffnet.
Also es gibt hier diese unglaublich vielen Themenbereiche, aber ich vermute mal, dass Sie auch irgendwie sowas haben wie einen Lieblingsort oder vielleicht sogar ein Lieblingskunstwerk oder ein Gegenstand, der hier ausgestellt wird. Wenn Sie mich mitnehmen könnten jetzt, wohin wäre das?
Um ehrlich zu sein, ich finde das ganze Museum so spannend. Als ich es hier übernommen habe, vor insgesamt jetzt schon 13 Jahren, Da war das Landesmuseum eigentlich immer so ein bisschen verschrien als Gemischtwarenladen, nach dem Motto, es gibt von allem irgendetwas, aber es gibt eigentlich gar keine Struktur. Und daraufhin habe ich dann gedacht, naja, wir haben eigentlich doch einen großen Mehrwert, dadurch, dass wir eben nicht eine Spezialausstellung haben, dadurch, dass wir nicht nur die von Ihnen schon genannten tollen Namen haben, wie Caspar David Friedrich oder Riemenschneider oder Lovis Corinth und viele andere. Das sind Aushängeschilder, aber das, was eigentlich so spannend ist, ist, dass man die Geschichten miteinander verbinden kann. Dass also auch die Frage zum Beispiel im Raum steht, was hat ein Voodoo-Priester mit dem Mittelalter zu tun? Und wenn Sie bei uns in die Kunstwelten gehen, dann wird Ihnen auffallen, dass wir genau diese Fragen stellen wollen und damit auch neue Verknüpfungen versuchen aufzuzeigen. Und das finde ich eigentlich das Herausragende bei diesem Haus.
Aber was hat denn dieser Voodoo-Priester mit dem Mittelalter zu tun zum Beispiel?
Naja, also der Voodoo-Priester ist eben durch die Gegend gegangen und hat eben auch ein bewegliches Objekt, einen beweglichen Fetisch gehabt. Und er steht bei uns in der Ausstellung eben neben einem Reisealtar. Das heißt also im Endeffekt gibt es hier auch in den Religionen durch die verschiedenen Gesellschaften, durch die verschiedenen Kulturen, immer wieder Dinge, die man miteinander vergleichen kann, die natürlich nicht identisch sind, die durchaus unterschiedlich sind, aber auf diese Weise schaut man eben ein Objekt aus einer fremden Kultur neu an, wenn man es aus der eigenen wiederum versteht und gleichzeitig eröffnet sich auch ein neuer Blick zum Beispiel auf solche Altäre, wenn das dann eben noch neben so einem Fetisch eines Voodoo-Priesters steht.
Wahnsinn. Ja, also das Wort Museum kommt ja aus dem Griechischen und meint ursprünglich ein Heiligtum für die Musen. Und die Musen sind ja die Schutzgöttinnen der Künste gewesen. Und da schwingt ja auch was mit von Tempel und von Religiosität. Wie viel Tempel steckt dann im Landesmuseum?
Wir erleben, denke ich, in den letzten Jahrzehnten doch einen deutlichen Wandel. Wenn man sich mal überlegt, wo das Museum hergekommen ist, dann war es tatsächlich tempelartig dahingehend, dass die Schwelle sehr hoch war. Dass es also schon ein Ort war für Menschen mit höherem Bildungsstandard. Und das, was wir jetzt doch in den letzten etwa 50 Jahren oder 60 Jahren beobachten, ist, dass diese Schwelle immer niedriger gelegt wird. Und das finde ich ungemein wichtig, denn wir sind ein Ort der Bildung, aber auch des Vergnügens geworden. Und das, finde ich, ist ein Gewinn für diese Häuser, der nicht zu unterschätzen ist.
Kirche und Museum sind ja beides Räume, in denen viel zu sehen und viel zu entdecken ist. Gibt es da noch mehr Parallelen?
Zum einen ist es ja so, dass wir viele Objekte haben, die aus Kirchen stammen, die dann durch die Säkularisierung hier vor allen Dingen im 19. Jahrhundert zu uns gekommen sind und die einen ganz gewichtigen Teil auch unserer Kunstwelten, unserer Landesgalerie ausmachen. Das ist also jetzt mal, was die reine Objektsituation angeht, eine wichtige Parallele. Ich denke mal, dieses Gefühl der Erhabenheit oder des besonderen Raumes, das ist, also die Aura, könnte man sagen, ist auch noch mal ein Punkt, der, glaube ich, schon auch heute noch Museen und Kirchen miteinander verbindet. Wenn ich in ein Museum gehe, dann habe ich schon den Eindruck, ich trete über eine Schwelle in eben einen anders gearteten Raum. Das ist nicht so wie mein eigenes Wohnzimmer oder es ist nicht wie ein Geschäft in der Innenstadt, sondern es hat hier schon eine besondere Atmosphäre. Und das ist etwas, was die Leute schätzen. Aber dennoch, wie schon gesagt, ist die Schwelle jetzt nicht mehr so hoch wie noch eben vor 50, 60 Jahren, als dieser Raum vielleicht noch eine größere Aura hatte, aber damit auch viele Menschen abgehalten hat. Es ist ein offenerer Ort geworden.
Und im Gegensatz zu einer Kirche, also es fehlt vielleicht, sage ich mal so, ist es die Funktionalität oder das, also die Kirche wird ja durch die Menschen, durch die Besucherinnen und Besucher, durch Feiern mit Leben gefüllt. Im Museum ist es ein Stück weit anders, ne?
Naja, wir können hier auch wunderbar feiern. Also wir haben ein tolles Café mit einem hervorragenden Angebot. Wir haben einen sehr, sehr schönen Innenhof, der vor allen Dingen im Sommer sehr genutzt wird für Menschen, die einfach mal Ruhe haben wollen, weil man tatsächlich abgeschottet ist von der Außenwelt. Und viele Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarhäusern, aus dem Sprengelmuseum zum Beispiel, aus dem Museum August Kästner, kommen gerne hierher, auch aus der Staatskanzlei im Übrigen, die auch direkt hinter uns liegt und im Unterschied zum Landesmuseum nicht so palastartig ist. Ja. Das hat vor einigen Jahrzehnten, das habe ich selbst nicht erlebt, aber es wird immer wieder gern erzählt, dazu geführt, dass Franz Josef Strauß zu dem damaligen Ministerpräsidenten fahren wollte. Und es war ihm völlig klar, also das große Gebäude hier an der Willy-Brandt-Allee, das muss ja die Staatskanzlei sein. Er fuhr also bei uns auf den Innenhof und war sehr überrascht, als er feststellen musste, dass das das Museum ist und das kleine Gebäude dahinter die Staatskanzlei. Also das war für einen bayerischen Ministerpräsidenten die falsche Gewichtung.
Schöne Anekdote. Also, Sie selbst kommen von der Archäologie, haben klassische Archäologie studiert und sind Ägyptologin und haben eine Zeit lang auch das Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim geleitet, das ja für seine ägyptische Sammlung auch bekannt ist, waren auch in Berlin, da im Archäologischen Museum, im Ägyptischen Museum. Was hat Sie denn überhaupt zur Archäologie geführt? Was hat Sie daran gereizt damals?
Also ich sage mal gerne, ich habe das falsche Buch gelesen. Als ich 14 war, da kam irgendwie ein Buch über die Ausgrabung von Heinrich Schliemann in Troja in meine Hände. Dann habe ich auch viel über Santorin, Thera gelesen und war also völlig begeistert von diesen Grabungen und von dieser Suche nach Schätzen einerseits, aber vor allen Dingen auch nach dieser detektivischen Art, der Vergangenheit so auf den Grund zu gehen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und bin ich eigentlich mit diesen falschen Vorstellungen in das Studium reingeraten, habe dann aber andere Vorzüge entdeckt. Ist ja auch sehr viel Kunstgeschichte dabei, aber die Ägyptologie ist auch stark geprägt durch Sprachenlernen. Aber auch das fand ich eigentlich total faszinierend, also Hieroglyphen zu lernen. Ja, und so bin ich immer weiter eingestiegen und irgendwie bin ich dann schließlich im Museum gelandet.
Gibt es denn irgendwie Vorbilder, archäologische oder Howard Carter, Sie haben Heinrich Schliemann schon genannt, es gäbe ja noch Kathleen Kenyon oder Trudy Dothan?
Also so einen direkten, so ein direktes Ideal habe ich eigentlich nicht. Ich habe studiert bei Tonio Hölscher und Jan Assmann in Heidelberg und muss sagen, also wenn, dann waren das meine Vorbilder. Und das sind sie auch bis heute, weil das natürlich eine ganz besondere Situation war, unter solchen Koryphäen studieren zu dürfen.
Jan Assmann ist einer der großen deutschen Ägyptologen.
Genau, aber ja, hat aber auch natürlich einen deutlich weiteren Fokus. Er hat ja die Erinnerungskultur jetzt mit seiner Frau gemeinsam geprägt, also auch methodisch geradezu erfunden, müsste man sagen. Und Tonio Hölscher ist eben jemand, der sehr stark Archäologie mit Geschichte verbindet und dem auch gerade die Verbindung von Antike und Gegenwart am Herzen liegt. Und das ist auch ein Thema, was mich sehr hier auch im Museum begeistert. Ich bemühe mich auch um Themen, die zeigen, wie aktuell die Antike heute noch für uns ist. Ich habe vor einigen Jahren zum Beispiel eine Ausstellung selber kuratiert zum Thema Silberglanz, also über das Alter. Und da stellt man fest, das ist ein gängiges Thema. Das Älterwerden, das hat schon die alten Ägypter natürlich beschäftigt und das beschäftigt uns heute auch. Es sind immer neue Fragestellungen in den unterschiedlichen Generationen. Aber es sind eben Themen, die quasi die Menschheit geprägt haben und die wir auch hier im Museum ja generationsübergreifend einerseits, aber auch zeitenübergreifend andererseits darstellen können und wollen.
Gibt es denn da etwas, was wir heute von den Ägyptern, den alten Ägyptern lernen könnten und Ägypterinnen?
Ich finde, das geht gar nicht so sehr, ob man direkt von ihnen lernt, sondern es geht vor allen Dingen darum zu schauen, sind eigentlich andere Kulturen mit diesem Thema umgegangen. Auch die Ägypter, wenn man heute von 3000 Jahren Kultur spricht, haben das nicht zu jeder Zeit immer gleich aufgefasst. Es gibt da deutlich unterschiedliche Kunstproduktionen, wenn sie in das Mittlere Reich gehen, etwa also in die erste Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, dann sehen sie Pharaonen mit deutlichen Alterszügen, also Alter, was ganz positiv geprägt war, wo man gesagt hat, also ein Sesostris III., der als alter Mann dargestellt war, sollte natürlich auch damit das Alter als positive Funktion in die Gesellschaft hineintragen. Also auch etwas wie Respekt, wie Erfahrung. Das waren alles positive Werte. Dann gucken wir in das Neue Reich, also in die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, dann sehen Sie immer nur super geglättete Gesichter. Da gab es kein Alter. Mhm. Ja? Und so kann man eben auch sagen, selbst bei den Ägyptern hat sich das mal verändert. Gibt es andere Ansichten? Die Frage ist aber immer, was verbinden wir eigentlich damit? Und überhaupt mal sich selber zu hinterfragen, wie sehe ich das eigentlich hier für unsere Generation, wir sind jetzt gerade, ich gehöre ja auch dazu, gehören ja zu denjenigen, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen werden, also die Babyboomer-Generation. Und da spielt eben diese Frage, was machen wir eigentlich in einer älter werdenden Gesellschaft? Werden diese älteren Menschen weiterhin gebraucht, ne? Wir überlegen ja, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Was kann man eigentlich noch leisten? Dann kommen wir wieder zu dem berühmten Dachdecker, der ja dann doch nicht mehr aufs Dach klettern kann und so weiter. Also was bedeutet Alter? Ne? Das sind man das auch nicht nur mit Krankheit und mit negativen Aspekten verbindet, sondern auch mit Erfahrung. Und ich glaube, der Blick in eine andere Kultur kann einem durchaus helfen, zu sehen, dass diese unterschiedlichen Ansätze auch zu berücksichtigen und zu diskutieren sind.
Wenn wir schon bei den alten Ägyptern sind und bei der Archäologie, dann muss ich unbedingt was fragen, und zwar im Kino, die Filme, Indiana Jones. Was ist das für Sie als Archäologin? Ist das Fluch oder Segen oder wie gehen Sie damit um?
Also ich glaube, dass es grundsätzlich eigentlich ein Segen ist, denn Indiana Jones hat tatsächlich die Archäologie populär gemacht. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch Fluch, das ist so wie mit dem Älterwerden, sehr ambivalent, weil etwa Orte wie Petra heute überlaufen sind. Das hat sich so wirklich entwickelt, nachdem der erste Indiana Jones Film in Petra vor der Hasne Fedaun gedreht wurde. Danach sind die Hotels wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen und haben die Landschaft auch stark verändert. Und Menschen, die jetzt in den 70er oder 80er Jahren in Petra waren, die würden heute wahrscheinlich entsetzt sein, wie es da aussieht. Und das muss man auch konstatieren. Also insofern kann man das nicht nur rein positiv sehen. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass Archäologie überhaupt als Wert gesehen wird in einer Gesellschaft, die doch stark ökonomisiert ist, die stark auch vielleicht von anderen Fragestellung im Moment bestimmt wird, aber auch zu erkennen, dass der Blick in die alten Kulturen einem auch noch mal hilft, wieder die eigene Zeit anders zu sehen und neu zu reflektieren.
Ich habe noch mal gedacht, im Grunde genommen bedienen diese Filme ja auch eine alte Sehnsucht. Also es ist eine epische Erzählung. Also wir können in die Odyssee gucken oder die Suche nach dem goldenen Vlies. Wir können die Suche der Artus sagen, die Suche nach dem Heiligen Gral nehmen. Es gibt immer wieder Geschichten, dass Menschen nach der Arche Noah suchen oder dem Rheingold, der Bundeslade. Irgendwie scheint uns Menschen das ja zu faszinieren.
Richtig, also auf der einen Seite geht es natürlich um Gold und Reichtümer, das ist der eine Punkt. Das andere ist jetzt, wenn Sie vom Heiligen Gral sprechen, auch wieder sind wir wieder bei dem Altersthema, nicht die Suche nach Unsterblichkeit, die spielte ja auch gerade bei Indiana Jones da eine große Rolle, wie dann dieser Nazi-Offizier versuchte, eben sie für sich zu erreichen. Und also von daher kann man sagen, es geht hier wieder mal um Themen, die die Menschheit an sich berühren. Und das nehmen diese Filme gut auf und deswegen sind sie auch so erfolgreich.
Ich hätte ja auch gedacht oder von einer Sinnsuche gesprochen. Also für mich wäre das auch immer spirituell, die Suche nach dem Heiligen Gral. Wenn ich danach suchte, wäre es nicht so sehr die Unsterblichkeit, sondern einfach die Frage, eine Antwort auf die große Frage nach dem Leben zu finden.
Ja, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nicht, das ist ja schon der alte Wunsch von Faust gewesen, ja, der von Goethe, finde ich, so treffend formuliert wurde. Also des Pudels Kern, könnte man auch sagen, um wieder Goethe zu zitieren. Also diese Suche nach dem Sinn des Lebens, das ist natürlich ein großes Ziel. Aber wir wissen ja auch, wie das bei Faust ausging. Ja, also im Endeffekt ist das nicht zu erreichen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was einem immer wieder bewusst sein sollte. Ich weiß noch, als ich als junger Mensch mal startete mit meiner Ausbildung und dann auch mit der Universität, da habe ich auch gedacht, also genau diese letzte Erkenntnis, das war damals wirklich so ein großes Ziel von mir. Aber da muss man wirklich erkennen, wie auch schon Sokrates ja bei Platon sagt, nicht? Wir wissen, dass wir nichts wissen, nicht? Das ist dann schließlich eigentlich das Ende und die wahre Weisheit, die man erreichen kann.
Das Wörtchen Sinn, habe ich festgestellt, bei meinen Sinnsuchen und Gesprächen bringt bei jedem, bei jeder was anderes zum Klingen. Was verbinden Sie mit diesem Begriff, mit diesem Wort Sinn?
Der Sinn des Lebens besteht für mich eigentlich aus einer inneren Erfülltheit. Dass ich das Gefühl habe für mich, ich habe einen sinnvollen Tag, eine sinnvolle Woche, ein sinnvolles Jahr verbracht und dass ich sagen kann, ja, also Sinn bedeutet für mich Glück in der Familie, dass es meinen Kindern und meinen Verwandten gut geht, dass meine Freunde auch schwere Krankheiten überstehen. Und auf der anderen Seite bedeutet das eben auch für mich eine Erfülltheit in meinem Beruf. Ne? Dass das, was ich mache, diese vielen Mails, die man pro Tag beantwortet, irgendwie nicht nur ein Abhaken sind, sondern dass man tatsächlich auch etwas erreicht, dass man ja dann schließlich zum Beispiel eine Ausstellung geöffnet und sieht, da kommen viele Leute zur Eröffnung und man sieht, auch der Redakteur, die Redakteurin, die haben positiv drüber geschrieben und es löst etwas aus in anderen Personen. Ja? Also ich glaube, das ist beides. Einerseits eben das Familiäre und das Berufliche, was mein Sinn des Lebens vor allen Dingen ausmacht.
Also Sie haben Goethe schon zitiert. Gibt es einen Moment in Ihrem Leben, wo Sinnfragen für Sie brennend geworden sind oder das erste Mal richtig aktuell, wo Sie damit begonnen haben, darüber nachzudenken?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also einen Sinn, finde ich, hinterfragt man ja eigentlich fast jeden Tag, in gewisser Weise jetzt, ne? Im Kleinen. Also ich meine, das ist ja immer die Frage, was man mit Sinn meint. Ich finde, es ist eben eine generelle Erfülltheit, dass man tatsächlich das Gefühl hat, so irgendwie völlig gescheitert zu sein und überhaupt keinen Sinn mehr im Leben sieht. Das ist lange her, das hatte ich auch schon mal, ja, also als ich heranwuchs, also in der Pubertät, da gab es tatsächlich auch so große Verzweiflung, ja, weil man eben tatsächlich den Eindruck hatte, es geht nicht weiter oder man erreicht so ein Ende, das einen irgendwie alleine zurücklässt. Aber das war eine sehr sehr schlimme Zeit. Und ich habe das jetzt beobachtet bei einer Freundin, die starke psychische Probleme hatte über Jahrzehnte, wie schwierig das ist. Also, und zwar wirklich auch im Alltäglichen, die dann morgens nicht aufstehen konnte, die Angst hatte vor allem, was sie tat. Und das war ganz furchtbar, das mit anzusehen. Und ja, ich habe versucht, ihr da ein wenig zu helfen mit Gesprächen und soweit ich konnte, auch mit Taten. Aber das ist zum Glück nur ein Problem mal für mich gewesen, als ich sehr jung war.
Bei mir sicherlich ähnlich oder bei mir anders ähnlich, sage ich mal. So, denn jeder erlebt es ja eben auch anders. Aber ich kenne das auch, dass ich gerade am Ende der Abiturszeit wirklich auch so eine Art Sinnkrise erlebt habe. Also es war dann auch über Goethe, über dem Faust, und dass ich mich wirklich wie kopflos oder wie, als hätte ich keinen Boden unter den Füßen, so gefühlt habe. Und wahrscheinlich ist es auch mit einem Grund gewesen, nachher Theologie zu studieren oder im Anschluss daran, weil ich das wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ob ich schlauer bin, weiß ich nicht. Ich kann damit heute anders umgehen. Und letztlich ist es bei mir ein Gefühl, das manchmal ganz stark da ist. Also dass es gut ist, wie es ist, und dass es auch gut wird, trotz all der Unzulänglichkeiten in der Welt. Aber dass diese Welt irgendwie dennoch gehalten ist. Und manchmal beschäftige ich mich gerade immer mehr mit Astrophysik. Ich lese gerade Ernesto Cardenal und die Gesänge des Universums. Das finde ich ganz faszinierend, wie der ja also Astrophysik und Schöpfungsglaube miteinander verbindet. Aber es ist eine ganz andere Art von Frömmigkeit.
Das hat ja mehr was mit Naturwissenschaft zu tun, nicht? Also ja. Also meine Frömmigkeit, die ich ja durchaus auch für mich in Anspruch nehmen würde, die bedeutet eigentlich etwas anderes. Sie bedeutet eigentlich sowas wie einen Halt. Also dass man auch in schwierigen Situationen, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, die nicht einfach sind, dass man da irgendwie immer den Eindruck hat, es gibt ein Wesen, also einen Gott, der einen hält und beschützt. Also so etwas wie eine Sicherheit, die ich aus meinem Glauben schöpfen kann. Und das ist mir wirklich sehr wichtig. Zum Glück auch habe ich eben schon als Kind damit die ersten Begegnungen gehabt, also schon im Kindergarten und dann später auch in der Schulzeit. Das sind wirklich prägende Dinge, und ich finde es wirklich sehr schwierig, dass heute die Gesellschaft immer stärker in eine gewisse Areligiosität hinein sich begibt, weil dieser Halt, den man durch den Glauben haben kann, glaube ich, schwer zu ersetzen ist durch etwas anderes. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass der Glaube für mich der Sinn des Lebens ist, soweit nicht, aber es ist für mich der Halt und der doppelte Boden. Mhm.
Also wenn ich an meine Schulzeit denke und die alten Ägypter, was wir da im Geschichtsunterricht durchgenommen haben, oder auch später durch das Studium der Theologie und Archäologie, Altorientalistik, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass die alten Kulturen irgendwie religiöser oder spiritueller gewesen sind, dass der Alltag dadurch auch dominiert worden ist durch die Religiosität. Stimmt der Eindruck oder liegt man damit daneben?
Ich denke, es war eine ganz andere Form von Religiosität. Also dieses religiöse Gefühl, von dem ich jetzt gesprochen habe, das war ja damals ganz anders. Man hat ja sehr viel stärker mit Göttern kommuniziert, indem man ihnen geopfert hat, und hat dann erwartet, wenn ich dieses Opfer gebe, dann kommt irgendetwas Gutes dabei raus für mich, ja? Und das haben wir ja zum Beispiel heute überhaupt nicht, sondern es ist ja mehr eine Innerlichkeit, die Religiosität heute für mich ausmacht. Zum anderen finde ich auch wichtig, wenn man in die Antike guckt, viele Gebäude, die wir sehen, sind ja nicht vom Volk errichtet worden, sondern immer von den Führenden des jeweiligen Staates. Also ein Amenophis III. Zum Beispiel hat einen großen Tempel, den Mut-Tempel in Karnak, errichten lassen, weil er starke Schmerzen hatte. Wir kennen vielleicht alle diese berühmten Löwinnenfiguren, die in großer Zahl in den Museen der Welt überall rumstehen. Er hat also hunderte von diesen Figuren schaffen lassen, damit er von seinen Zahnschmerzen befreit wird, die ihn dann schließlich auch das Leben gekostet haben. Das hat aber nichts mit der Religiosität des des Volkes zu tun. Und vielfach ist es ja so, dass diese großen Gebäude, denken Sie an den Parthenon in Athen oder so, Staatsmonumente sind. Und deswegen die Religiosität eigentlich heute eine ganz andere ist als damals.
Eine ganz andere, also lässt sich schwer vergleichen.
Absolut, ja. Das hat mit der damaligen Form von Glauben nichts zu tun. Also unser Glaube ist einfach ein innerlicher, während diese Beziehung in der Antike eigentlich eine ganz andere war, ja.
Eine stärker ritualisierte.
Eine auf jeden Fall stärker ritualisierte, auch eine, die staatlich gelenkt wurde. Denken Sie jetzt nur daran, dass zum Beispiel die Christen verfolgt wurden, ja nicht, weil sie eben einen christlichen Glauben eingeführt haben, sondern weil sie den Kaiser nicht verehrt haben. Das war ja eigentlich das Hauptproblem, dass sie sich da gewehrt haben, eben, ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also das heißt, sie konnten dem Kaiser nicht opfern. Das war eigentlich das Problem und deswegen galten die frühen Christen ja auch als Outsider beziehungsweise als Menschen, die die Rebellion versuchten.
Wobei ich heute manchmal denke, es gibt überall so kleine Spuren oder Formen auch von ritualisierter Spiritualität oder Frömmigkeit. Also auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, zum Beispiel am Grab von Christa Wolf, da lassen die Besucherinnen und Besucher Kugelschreiber da in einer Vase. Also da finde ich, wird schon versucht, dieses Phänomen der Sterblichkeit oder der Ewigkeit auch zu greifen in irgendeiner Form. Also, und wenn es eben ist mit diesen Stiften, also jemand, der nicht irgendwie ans ewige Leben glaubt oder nicht christlich sozialisiert ist, warum sollte man dem sowas hinstellen? Also, aber irgendwie scheint sich doch da so ein Bedürfnis zu äußern oder zu manifestieren.
Da ist ja aber die Frage, um wen geht es hier? Geht es um Christa Wolf oder geht es um mich? Also ich als diejenige oder derjenige, der an diesem Grab war. Denn ich hinterlasse etwas an diesem Grab. Es ist ja kein Opfer, kein offizielles, aber ich hinterlasse etwas von mir und zeige damit meine Verbundenheit. Ich war jetzt gerade in Italien in einigen Kirchen und in den katholischen Kirchen ist ja auch auffällig, dass man sehr viele Plaketten aus Gold, Silber oder andere devotionalen findet, die dann auch nochmal Dank sagen für eine überstandene Krankheit, für einen Autounfall, den man dann auch überlebt hat oder man hat ein Kind bekommen. Das ist ja auch, das erinnert mich noch ehrlich gesagt am meisten an diese antike Vorstellung, wenn man dann eben ein Heiligtum besucht, dass man etwas da lässt. Aber ich glaube, tatsächlich wichtig ist dann immer diese persönliche Beziehung, das hat eher was mit mir zu tun, ich hinterlasse etwas, als mit der Gottheit oder der Person, jetzt in dem Fall Christa Wolf, die da bestattet ist.
Stimme ich Ihnen zu. Glaube ich auch, das hat was mit dem Geber zu tun, weniger etwas mit dem Empfänger. Über den Geber sagt es etwas aus. Also Frömmigkeit, Glaube, Spiritualität ist Ihnen wichtig und Sie engagieren sich ja auch zum Beispiel kirchlich. Also Sie sind in der IKD-Synode gewesen, in der Synode der Landeskirche Hannovers und begleiten die Arbeit, die kirchliche Kunst- und Kulturarbeit hier der Landeskirche Hannovers. Was ist Ihnen daran so wichtig?
Also grundsätzlich glaube ich, dass Kunst und Kultur ja eigentlich, also unsere mitteleuropäische Kunst und Kultur entstanden ist durch das Engagement der Kirche. Wenn wir zurückblicken, also auch alleine bei uns hier im Museum etwa auf die Anfänge der Kunst, dann sind das eben die Altäre, dann sind das eben die Kunstwerke, die von der Kirche und durch die Kirche für die Kirche geschaffen wurden. Also der Glaube, der christliche Glaube hat unsere Kunst und Kultur in Europa nach der Antike maßgeblich geprägt. Und deswegen bin ich also grundsätzlich erstmal der Meinung, dass man Kunst auch gar nicht ohne dieses Verständnis begreifen kann. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, die Kirche heute zu verstehen, wie sie aufgestellt ist, nämlich einmal als ökumenisch, also das heißt, die Protestanten und Katholiken arbeiten miteinander und begreifen sich jetzt nicht mehr als grundsätzlich verschieden, aber auch darüber hinaus, dass wir die Kirche auch mehr als Weltkirche begreifen und auch in einem Kontext, in einem offenen Kontext mit anderen Religionen mit interreligiösem Dialog, wenn ich an das Haus der Religionen hier zum Beispiel in Hannover denke, wo man merkt, eben die Kirche schottet sich nicht mehr ab. Und dann sind wir aber auch in einem Dialog, der unmittelbar mit Kunst zu tun hat, weil ja klar, alles das, was in Gotteshäusern sich befindet, ja auch einfach ein kulturelles Zentrum ist und ja, damit auch eben eine besondere Ausprägung im Kunstbereich hat.
Zu Ihrer Arbeit, Sie haben promoviert über den Isis-Tempel in Rom. Und ich habe es mal so ein bisschen aufgeschnappt, Isis und Maria, Isis und die Marienfrömmigkeit. Das hat was miteinander zu tun oder das hat sich beeinflusst. Und der Isis-Kult, wenn ich es richtig gelesen habe, hat es bis ins 6. Jahrhundert nach Christus gegeben. Da war das Christentum schon 3 Jahrhunderte Staatsreligion. Und erst dann im 6. Jahrhundert nach Christus ist der große Tempel in Ägypten geschlossen worden oder aufgegeben worden. Wie viel Isis steckt in Maria?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass Maria relativ spät erst zu einer gewissen Berühmtheit im Christentum gelangte. Erst 431 mit dem Konzil von Ephesus wurde sie ja quasi auch als Gottesmutter anerkannt und damit begann eigentlich auch erst ihre Verehrung. Wie wir wissen, sind das dann schon nach Christus über 400 Jahre nach dessen Ableben. Und wenn wir das dann auf das Christentum in Gänze sehen, dann merken wir, dass da doch sehr viel Zeit verflossen ist, bis es dann überhaupt zu dieser Bedeutung kam. Und vermutlich wäre Maria auch nie zu dieser Bedeutung gelangt, die sie ja auch in der Bibel nicht hat im Übrigen, wenn man mal schaut, wie oft sie da erwähnt wird, wäre sie wahrscheinlich nie zu dieser Bedeutung gekommen, wenn es nicht ein starkes Bedürfnis gegeben hätte, aufgrund der heidnischen Religion, wo Frauen immer eine wichtige Rolle gespielt haben, Sie haben ja gerade Isis erwähnt, dass dann eben entsprechend auch ihr ein gewisser Status zuerkannt wird. Also ich glaube, dass da das Christentum tatsächlich bei der doch sonst recht männlich geprägten Religion, wenn wir an Christus denken, wenn wir an Paulus denken, wenn wir an die verschiedenen Überlieferer denken, da sind ja weit und breit keine Frauen, ja, und dass da dann eben der Druck doch relativ groß war, noch dieses weibliche Element reinzunehmen, das mütterliche Element, ganz stark natürlich bei Maria, und das spielt eben auch bei Isis eine Rolle, ne? Also Isis ist ja die Mutter von Horus gewesen und als solche dargestellt worden, und wir können direkt erkennen, wie dann Isis und Horus Kind sich quasi ikonografisch dann auch in diesem Marienbild verewigt hat.
Also ikonografisch muss man nochmal vielleicht erklären, also die Skulpturen aus dem alten Ägypten mit Isis und dem Horusknaben im Arm, wenn man sich die anschaut, dann kann man schon erkennen, dass die sowas sind, sozusagen eine bildliche Vorlage für die späteren Marienbilder mit dem Jesuskind im Arm. Also da sind erstaunliche Parallelen zu finden,
richtig,
zu erkennen.
Genau, also man kann natürlich auch von einem Archetypus sprechen, weil eine Frau mit Kind ist jetzt natürlich nicht so was Ungewöhnliches, aber tatsächlich, wenn man die Bilder dann oder die Statuen nebeneinander stellt, dann erkennt man schon deutliche Parallelen, sodass man den Eindruck hat, da ist das Christentum auch durch diese heidnischen Religionen geprägt worden. Nicht nur dort, aber hier kann man es sehr schön erkennen.
Ich dachte auch noch, es gibt diese Geschichte in der Offenbarung mit der Himmelskönigin und dem Kampf mit dem Drachen, dass da auch viel von Isis sozusagen aufblitzt. Und ich denke manchmal auch, es ist, glaube ich, auch einfach, wir alle sind mütterlich geprägt.
Genau, das ist das, was ich mit Archetypus meine, nicht? Also das heißt, es gibt natürlich bestimmte Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir an Familie denken. Und ich glaube, das allererste ist eben wirklich Mutter mit Kind im Arm, ne? Und deswegen spielt gerade dieses Bild ja auch eine ganz wichtige Rolle im Christentum. Und deswegen gibt es ja auch heute noch viele Marienfiguren, die hohe Verehrung genießen, insbesondere im katholischen Bereich.
Naja, und Schutz und Geborgenheit empfinden wir Menschen in der Regel bei unseren Müttern.
Richtig.
Das ist meistens mütterlich besetzt. Mm. Und auch wenn wir uns die ganzen antiken Religionen und auch die Mysterienkulte angucken, wir haben immer auch mit weiblichen Gottheiten zu tun.
Genau.
Und auch die höchste Gottheit hat in der Regel eine weibliche oder eine Partnerin an der Seite, die gemeinsam
so
regieren.
Und genau.
Die Forscher sind sich nicht ganz sicher, ob sozusagen der Gott des alten Israel auch eine in früheren Zeiten nicht eine Partnerin an der Seite hat. Es gibt archäologische Funde, aber die sind jetzt nicht so umfassend, dass man das mit Sicherheit konstatieren könnte. Aber ich glaube, es ist auch eine Sehnsucht der Menschen, das Weibliche in der Religiosität eben zu haben, das Mütterliche.
Ist das richtig. Ja, ich muss allerdings auch, wenn man jetzt zurückdenkt an die allerersten Ausprägungen von Göttlichkeit, also die allerersten Idole, wie wir sie nennen, das sind alles Frauen. Ja, das sind, also ob das nun Fruchtbarkeitsidole sind, wir haben ja keine Texte aus diesen Zeiten, ja, das sind ja viele tausend Jahre vor Christus, also aus einer schriftlosen Kultur. Aber interessant, diese sogenannten Venus-Figuren, Venus von Willendorf oder andere, nicht, die sind immer Frauen. Und das ist schon interessant, dass offensichtlich das Erste, was Menschen dann mit Göttlichkeit verbunden haben, eben genau dieses mütterliche Element gewesen ist, wie Sie sagen, ne, diese Schutzfunktion, die war entscheidend. Und das in einer sicherlich auch damals eher männlich geprägten Gesellschaft.
Tja, in einem Jahr haben wir hier den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Großes Ereignis. Hannover ist die Geburtsstadt des Kirchentags. 1949 hat der erste große hier stattgefunden. Und auch Sie sind in der Vorbereitung, planen was für den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Auf was darf man sich freuen hier im Weltenmuseum, im Landesmuseum Hannover?
Ich habe eine Künstlerin eingeladen mit deutschen Wurzeln, die jetzt in Italien lebt, Julia Kran, eine Fotografin, die sich ganz stark mit dem Thema der Frau auseinandersetzt. Und das Motto des Kirchentages heißt ja mutig, stark, beherzt. Und wir haben den zweiten Namen rausgenommen, das zweite Wort, nämlich stark. Und jetzt uns überlegt, auf was können wir zu dem Thema starke Frauen beitragen? Und das, was ich besonders finde an ihren Werken, ist, dass sie sich ganz stark mit Christentum auseinandersetzt, mit den Bildern, die das Christentum geschaffen hat. Und das heißt jetzt nicht nur mit Bildern, die wir in der Kirche finden, sondern eben, wir kennen ja verschiedene Figuren aus der Bibel. Wir haben gerade Maria natürlich selbstverständlich schon genannt, aber es gibt eben Judith und Holofernes, es gibt Susanna, es gibt ganz unterschiedliche Frauenbilder, die wir in der Bibel finden. Und diese Bilder prägen unsere Gesellschaft, aber sie zeigen auch Geschichten auf, die uns bis heute begegnen. Und gerade bei Susanna, die von zwei alten Männern im Bade begafft wird, darf man sagen. Diese Frau verbindet man natürlich sehr schnell auch mit dem Thema, was wir heute in der Kirche viel diskutieren, nämlich wie gehen wir mit dem Missbrauch um. Und Julia Kran wird also nicht nur eine Ausstellung machen mit ihren eigenen Bildern und mit Werken aus unserem Haus, die das Thema auch nochmal in die Gegenwart bringen, sondern sie wird auch während des Kirchentages sich nochmal selbst als Fotografin anbieten und Frauen, die verfolgt wurden, die auch selbst missbraucht wurden, auch eine Möglichkeit geben, sich mit dieser Geschichte zu zeigen. Also sie will sie fotografieren in einem geschützten Raum. Und das heißt nicht, dass das jetzt einfach Porträts werden, wie wir sie vielleicht machen würden als Selfies mit Lächeln und so weiter, sondern sie sollen eigentlich auch die Gebrechlichkeit oder die Scham und Schande, die sie vielleicht empfinden, ja auch noch mal zeigen können. Und ich glaube, sie ist eine ganz tolle Frau, also eine sehr einfühlsame Frau. Ihr wird das sicher gut gelingen, auch gerade diese Themen mal ins Bild zu setzen, in einer Form, wie wir sie eigentlich sonst nicht sehen.
Vielleicht auch den Mut dieser Frauen, die sich dann dieser Fotografie, dieser Aufnahme dann auch stellen, also so auch in die sichtbar zu werden, in die Offensive zu gehen?
Richtig, also das ist eben jeder Frau auch überlassen, wie sichtbar sie werden will, nicht? Man kann ja auch ein Bild machen mit einem Tuch zum Beispiel über dem Kopf, wo man gar nicht die Frau selber erkennt, oder man kann sich als gekrümmte Person zeigen auf dem Boden auch. Also es muss jetzt nicht darum gehen, einen bestimmten Menschen wiederzuerkennen. Wir wollen niemanden hier in dieser Ausstellung irgendwie zur Schau stellen. Das ist überhaupt nicht gedacht, sondern eben tatsächlich mehr das Gefühl, was Menschen betrifft, die so etwas erlitten haben, ins Bild setzen.
Das geschieht vor dem Kirchentag oder während des
Also es ist so, dass wir diese Ausstellung eröffnen wollen am 8. März zum Internationalen Frauentag, weil es uns wichtig ist, gerade dieses Thema der Frau auch nochmal durch eine solche Ausstellung besonders zu fokussieren. Haben wir in den letzten Jahren so nie gemacht an diesem besonderen Tag, aber ich glaube, das ist eine gute Verbindung von Thema und Ausstellung. Dann während des Kirchentags um den 1. Mai herum wird Julia Krahn dann hier sein und diese Porträts anfertigen. Sind also, wenn Sie so wollen, zwei Projekte. Die Ausstellung, die dann auch länger laufen wird, und dann dieses eigentliche Fotoprojekt, was dann ganz spezifisch auch am Kirchentag oder an den Kirchentagen hier in Hannover angeboten wird.
Spannend. Ganz tolle Idee.
Ja, ich hoffe, dass das auch mutige Frauen geben wird, die sich dem stellen. Wir werden, wie gesagt, einen geschützten Raum schaffen. Das ist nicht hier offen im Museum selbstverständlich, sondern das soll eben in einer wirklich sehr geschützten Atmosphäre stattfinden, wo dann tatsächlich auch die Künstlerin mit der zu Porträtierenden allein sein wird. Und die werden sich dann miteinander auch beschäftigen können, sodass also niemand bloßgestellt wird. Das darf auf gar keinen Fall passieren.
Ich sage vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Vorwald.
Für unsere Sinnsucher hier bei Ihnen im Weltenmuseum, im Landesmuseum Hannover, Dr. Katja Lemke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage Dankeschön auch an den Podfaser Detlef Splitt, der alles nachher zusammenbringt, die beiden Spuren, und abmischt. Und in einer der nächsten Folgen gehen dann meine KollegInnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt, mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Machen Sie es gut und bleiben Sie behütet.